Wortschatz, Andachten und Predigten zur Passionszeit. Mein Name ist Martin Bach, ich bin Pfarrer in Zweibrücken-Ixheim. Liebe Schwestern und Brüder, sobald prominente Paare Eltern werden, beteiligen sie sich offenbar gerne an einem Wettbewerb, nämlich an dem um den ungewöhnlichsten Vornamen für ihren Nachwuchs. Insbesondere aus den USA werden da spektakuläre Beispiele überliefert. Ein Mädchen bekam etwa den Namen Summer Rain, was übersetzt Sommerregen bedeutet. Ein anderes wurde Elsie Otter, bewusst wie das putzige Tierchen genannt. Wieder ein anderes prominentes Elternpaar wählte für seinen Nachwuchs den Vornamen James aus. Gut, das ist jetzt im englischsprachigen Raum einer der traditionellsten und beliebtesten Vornamen für Jungs. Bloß handelt es sich hier um ein Mädchen. Es gibt aber auch in Deutschland Stars, die sich für ihre Kinder außergewöhnliche Namen überlegt haben. Ein bekannter Schauspieler zum Beispiel nannte seine Kinder Wilson Gonzales, Jimmy Blue und Cheyenne Savannah. In Deutschland allerdings sind der Fantasie der Eltern bei der Namensfindung für ihre Kinder durchaus Grenzen gesetzt. Warum ein bestimmter Name zum Beispiel von deutschen Standesämtern in der Regel nicht akzeptiert wird, darauf gibt der Predigtext für den Sonntag in Vocavit einen Hinweis. Er steht im 13. Kapitel des Johannesevangeliums. Dort wird in den Versen 21 bis 30 eine berühmte Szene überliefert, die von vielen Künstlern, allen voran Leonardo da Vinci, im Laufe der Jahrhunderte immer wieder in die Sprache einiger der bedeutendsten Bilder der Kunstgeschichte übersetzt wurde. Es ist eine Szene, die uns bereits am ersten Sonntag der Passionszeit ansatzlos mitten hineinführt in die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu Christi. Unmittelbar vorausgegangen war an dem Abend, von dem da die Rede ist, die Fußwaschung. Jesus hatte seinen Jüngern die Füße gewaschen, um sie durch sein Beispiel daran zu erinnern, dass sie auch untereinander zum Dienen bereit sein sollen. Und danach, da wo der Predigtext einsetzt, befinden wir uns in der Nacht. In der Nacht, da er verraten ward. Jesus hat sich mit den Aposteln zum Essen niedergelassen und schon der erste Satz, den er da spricht, verunsichert seine Jünger bis ins Mark. Einer von ihnen, sagt Jesus voraus, wird zum Verräter werden. Jeden aus der Tischgesellschaft treibt mit einem Paukenschlag die verzweifelte Frage um, wer ist's, wen meint er, bin ich es am Ende vielleicht? Mit der gleichen Geschwindigkeit, in der diese Fragen die Jünger zu beherrschen beginnen, weicht alle Selbstsicherheit aus den gerade Fußgewaschenen. Es wird ihnen bang, wie Johannes schreibt. Besonders bemerkenswert finde ich, dass sich alle Jünger scheinbar diesen Schuh anziehen, dass keiner von ihnen von vornherein ausschließt, dass er gemeint sein könnte. Merkwürdig, dass gerade diese großen Glaubensvorbilder allesamt so sehr mit ihrer eigenen schweren Fehlbarkeit rechnen. Obwohl, vielleicht können sie uns ja gerade damit zu einem wirklich wegweisenden Vorbild werden. Denn verbreiteter ist doch unter uns Menschen sicher zunächst der Versuch, im Zweifelsfall schnellstmöglich und selbstsicher mit dem Finger auf andere zu zeigen, einen Sündenbock auszumachen. Doch allzu große Selbstsicherheit kann wie eine Mauer werden, die uns den Weg zu Gott versperrt. Sie kann zu der irrigen Annahme verleiten, sich selbst zu genügen und Gottes Zuwendung nicht zu brauchen. Wenn wir uns aber mal auf eine nüchterne Betrachtung einlassen, dann fallen uns sicher Beispiele dafür ein, wo wir andere enttäuscht oder verletzt haben, wo wir schuldig geworden sind. Und wirkliche Erlösung findet man nun mal nicht in der Richtung, in die man mit dem Finger auf andere zeigt. Wirkliche Erlösung finden wir, wenn wir zuerst mal auf uns selbst zeigen und Gottes Vergebung suchen. Und in der Hoffnung darauf, dann die Vergebung derer, denen wir wehgetan haben. Die Jünger schätzen sich selbst so ein, dass sie Erlösung brauchen. Sie überschätzen sich nicht selbst und können uns damit auf die Spur der Erkenntnis unserer eigenen Erlösungsbedürftigkeit bringen. Johannes allerdings zeigt mit dem Finger seiner Überlieferung der Szene durchaus auf einen ganz bestimmten, einen aus dem Kreis. Und so kommen wir zu dem Namen, der auf deutschen Standesämtern gewissermaßen nicht genannt werden darf, Judas. Sein Name ist in der deutschsprachigen juristischen Literatur geradezu das Paradebeispiel für einen Vornamen, der, wenn Eltern ihn für ihren Nachwuchs eintragen lassen wollen, von den Standesämtern abgelehnt werden darf, weil er wegen seiner negativen Prägung dem Kindeswohl entgegenstehen würde. Im englischsprachigen Raum ist das übrigens anders. Dort ist der Vorname Jude nicht selten. Allerdings bezieht er sich dann auf Judas Thaddäus, einen weitaus positiver wahrgenommenen Jünger Jesu, der vor allem in Amerika viel stärker im Bewusstsein ist als bei uns. Und außerdem hieß ja, was immer wieder gerne vergessen wird, auch einer der Brüder Jesu, Judas. Überhaupt war zu Jesu Zeiten Judas als griechische Form des populären hebräischen Vornamens Jehuda ein sehr geläufiger Männername. Den deutschen Standesämtern scheint aber nur ein Judas präsent zu sein, nämlich Judas Ischariot, der ihn verriet. Wie es in den Jüngerlisten der drei ersten Evangelien gleichlautend heißt, um seinen Charakter sofort bei seiner Vorstellung klarzumachen. Schauen wir uns doch diesen Burschen mal etwas genauer an. Sein Beiname Ischariot, Iskariot, lässt einige Fragen offen. Manche sehen darin einen Beleg dafür, dass Judas einer gewaltbereiten Terrorgruppe angehört habe, die die Römer aus Israel vertreiben wollte. Sie wurden Sikarier genannt, was übersetzt in etwa Messerstecher bedeutet und auf deren bevorzugte Waffe einen langen, geschwungenen Dolch, die Sika, hindeutet. Andere meinen, Ischariot bedeutet Mann aus Queriot, einem Ort in Judäa, womit Judas im Jüngerkreis der einzige aus dem Süden des Landes gewesen wäre. Wie dem auch sei, Judas hatte Jesus zu seinem Lehrer und Meister erwählt, folgte ihm nach wie die anderen Jünger, gehörte zu seinen engsten Vertrauten und Freunden, glaubte an Jesus, und der wusch auch Judas die Füße. Judas gehörte fest dazu zum Kreis der Jünger, bis zu dieser Nacht, der Nacht, in der er sich auf den Weg machte, um Jesus zu verraten. Ich muss sagen, liebe Schwestern und Brüder, dass ich schon als junger Mensch immer wieder darüber nachgedacht habe, worin dieser Verrat des Judas eigentlich genau bestanden haben soll. Dass er der Tempelpolizei Jesu Aufenthaltsort preisgegeben hat, das dürfte jedenfalls keine 30 Silberlinge wert gewesen sein, denn so groß war Jerusalem damals nicht. Die Gegner Jesu hätten auch ohne Judas spielend herausfinden können, dass sie in den Garten Gethsemane gehen müssen, wenn sie ihn verhaften wollen. Auch dass Judas dort Jesus durch einen Kuss identifizierte, wie es überliefert wird, dürfte an sich kaum nötig gewesen sein. Jesus hatte vor unzähligen Menschen gepredigt. Er war kurz zuvor unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit in Jerusalem eingezogen. Er war bekannt. Wozu brauchte es da die Identifikation durch Judas? Auch die Frage, warum Judas das getan hat, bleibt einigermaßen offen. Viel wurde von Theologen darüber spekuliert, Schriftsteller haben ganze Romane dazu verfasst. Johannes selbst charakterisiert zwar einige Kapitel zuvor in seinem Evangelium Judas als geldgierigen Betrüger, deutet also an, er habe aus Habgier gehandelt. Und im Predigtabschnitt beschreibt Johannes, wie der Satan in Judas fuhr. Aber mir scheint eine andere Beobachtung im Predigttext in diesem Zusammenhang doch bedeutsamer. Jesus wusste genau, was auf ihn zukommt und was Judas vorhat. Den Jüngern hat Jesus es nicht klar gesagt und die haben auch Jesu Andeutung nicht verstanden. Aber Jesus selbst war sich über den Weg, der vor ihm liegt, zu keinem Zeitpunkt im Unklaren. Ohne ihn bloßzustellen, fordert Jesus Judas auf, sein Vorhaben bald in die Tat umzusetzen. Und das bedeutet dann doch, Jesus läuft hier nicht blind in sein Schicksal, er behält das Heft des Handelns fest in der Hand. Jesus geht diesen Weg, weil Gott durch die rabenschwarze Nachtzeit, die in der Nacht beginnt, von der Johannes hier schreibt und die Jesus ans Kreuz führt, schließlich aber auch zu seiner Auferstehung im neuen Licht des Ostermorgens, weil Gott auf diesem Weg die Menschen untereinander und mit sich selbst versöhnen will, weil Gott uns damit auf einen neuen, anderen Weg bringen will, einen Weg des Lebens, eines Lebens, das nicht auf Kosten anderer oder unserer Mitwelt gelebt wird. Martin Luther fasst diesen heilvollen Plan Gottes für uns Menschen, den Gott in Jesus ins Werk setzt, in seinem berühmten Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« in der zweiten Strophe zusammen. Er schreibt: »Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten.« Liebe Schwestern und Brüder, manches Mal in unserem Leben kommen wir mit dem, was wir tun und dem, was wir unterlassen, diesem Judas beunruhigend nah. Das sind die dunklen Momente, die Nachtmomente unseres Lebens. Aber durch Christi Bitte am Kreuz, durch sein »Vater, vergib ihnen«, wird ein Horizont der Hoffnung für uns eröffnet, der Hoffnung darauf, dass wir auf einen neuen Weg finden, auf einen neuen Weg ins Leben, auf einen Weg, auf dem Gott in Christus bei uns ist. Amen.